Hurra, hurra, Nummer 9 ist da. Und was haben wir heute im Angebot?
Wieder zwei News. Das erste ist Auszeichnung von KI-Content von Aldi in Deutschland. Das zweite ist, KI tut Sponsored Content komplett vernachlässigen beim Anzeigen von den Ergebnissen. Und dann reden wir über das Ergebnis von der SEO-Konferenz von Google, die in Bangkok stattgefunden hat. Und wann muss sein?
Das verraten wir nicht, aber bleiben dran. Ja, und schon ist es wieder soweit. Wir begrüßen euch herzlich zu der Folge Nummer 9. Wir sind schon bei 9 angelangt. Zunächst mal müssen wir das Kerzchen mitnehmen.
1, 10.
10 Kerzchen mitnehmen. Bist du beim Buffet gewesen?
Nein, noch nicht. Leider erst übermorgen.
Also in dem Fall bei der Folge 10, der Erich mit schöner Frisur. So, aber lass uns doch nicht über die Haare reden, sondern lass uns über den heutigen Tag reden. Wir haben wieder ganz zwei tolle News und wir steigen gerade ein mit der ersten News. Heute reden wir nämlich über die KI-Bilder, die neuerdings markiert werden. Aldi in Deutschland hat nämlich kürzlich gerade für Aufsehen gesorgt, indem sie nämlich auf ihren Prospekt neuerdings die Bilder mit KI-generierten Markierungen versehen. Was heisst das, Erich?
Ja, die Transparenz, die ist ein bisschen neu in der Branche. Also das hat man mit, wie soll ich sagen, ein bisschen überrascht angeschaut. Dass Aldi jetzt hier vorweg prescht und die Bilder so kennzeichnen.
Das ist eigentlich sehr interessant, aber warum macht jetzt Aldi das ganz genau? Was steckt da dahinter?
Ja, in der EU gibt es den AI Act, das ist jetzt wieder ein schwieriges Wort, EU AI Act. Der ist seit August 2025 zum Teil schon operativ, also im Einsatz. Und der fordert unter anderem, dass KI-Inhalte klar kennzeichnet werden müssen. Und Aldi geht jetzt hier voraus und hat das proaktiv schon gemacht in ihrem Prospekt drin.
Wie kommt denn das bei den Kunden an? Also ich meine, jetzt blätter ich das Aldi-Prospekt durch und jetzt steht dort auf einmal überall, dass das Menü, wir blenden es am besten gerade noch ein, dass das Menü durch KI generiert worden ist. Ja, ist denn das nicht das, was ich kaufe? Oder was
ja, sagt der Kunde? Also es ist nicht überall. Ich habe es angeschaut, Aldi Schweiz hat es zum Beispiel gar nicht. Also da sieht man gar nichts davon. Ich weiß auch nicht, ob die gleichen Bilder verwenden. In Deutschland habe ich auch den Prospekt gut durchschauen und es ist an ein paar Bilder ist es so gesehen. Es ist jetzt nicht der ganze Prospekt voll mit KI-Bildern. Aber Kunden, die haben verschieden reagiert. Die einen, die finden das sehr gut, dass man die KI-generierten Bilder dort auszeichnet und dass man die sofort gerade erkennt. Und andere Kunden sind komplett irritiert gewesen und haben dann gefragt, ja, warum muss man das überhaupt KI generieren? Kann man da nicht richtige Fotos machen? Wobei richtige Fotos, also es gibt ja hunderte von YouTube-Videos und so weiter, die zeigen, wie man gerade Lebensmittel tut schön fotografieren mit Leim und mit Schwimmen und mit allem Möglichen, wo man eigentlich da Haarlack, wo man drüber sprayt und ich weiss nicht was. Und dann hat er noch Photoshop, also das ist schon lange nicht mehr richtige Produktfotos gewesen. Und andere waren richtig irritiert gewesen, also bezüglich dem, was Aldi das jetzt macht. Ja.
Das würde mich natürlich jetzt interessieren. Ist denn für die Schweiz auch so eine Kennzeichnungspflicht schon am Start? Oder wie ist das? Müssen wir das noch?
Ja, wir machen das wie immer. Also wir schauen zuerst und dann machen wir irgendwann etwas und so. Also das ist schon auch im Tun für Unternehmen, die in Deutschland unterwegs sind. Dann ist das definitiv der Fall. Also die müssen sich dort dran halten. Firmen, die in Deutschland verkaufen oder aktiv sind im Markt drin. In der Schweiz geht man das Gesetz jetzt langsam an. Und so, wie man das abschätzt in der Schweiz, gehen wir davon aus, dass wir im 2027 dann auch eine ähnliche Gesetzgebung werden haben, wie die in der EU momentan vorhanden ist. Wahrscheinlich auch wieder ein bisschen abgeschwächt, aber in eine ähnliche Richtung.
Also für eine Webseite nur in der Schweiz habe ich noch keine Kennzeichnungspflicht bis 27 oder man glaubt, dass das bis 27 ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt Best Practice für ein Unternehmen? Ich meine, wir haben jetzt schon gegen Ende 25. Was würdest jetzt du sagen, was ist Best Practice für ein Unternehmen? Wie sollen sie mit KI-generierten Bildern heute schon umgehen?
Ja. Also ich persönlich würde das eigentlich klar auszeichnen. dass die Bilder, also so wie es Aldi macht, so finde ich das eigentlich recht gut. Dass man sieht, das sind KI-generierte Bilder, da kommen keine Zacken aus der Krone. Ist sicher wichtig, dass man als Firma authentisch ist, also dass die Bilder nicht irgendwie eine Fantasiewelt darstellen oder irgendetwas, sondern die Marken widerspiegeln und nicht einfach etwas ersetzen, sondern soll wirklich den Brand widerspiegeln. Und dann noch das Dritte ist, dass man die Mitarbeiter schult bezüglich diesem Thema und halt den KI-Tools, die hier im Einsatz sind, und dass die dort dann auch Bescheid wissen und dass man dann das super transparent macht.
Super, cool, spannend. Kommt man also schon bereits zu der News Nummer 2. KI ignoriert Sponsored Content. Also was heisst das jetzt genau? Wir haben hier wieder eine ganz spannende Geschichte, nämlich MacRack hat hier eine spannende Analyse gemacht. Um was geht es in dieser Analyse ganz genau? Ja.
Also die haben in KI Abfragen gestellt und haben dann analysiert, aus was für Content, aus was für Quellen als die KI denen noch hatte die Antworten generiert hat. Und bei diesen Zitiergewohnheiten von der KI-System haben sie noch gesehen, dass vor allem Beiträge genommen worden sind, die echt journalistisch aufbearbeitet worden sind, also von wirklich verifizierten Quellen, die Relevanz gehabt haben. Und alles, was so Sponsored Content war, also wo ich eingekauft habe, wo so aussieht wie ein News-Beitrag, wo ich aber als Firma effektiv gekauft habe, die sind rausgefiltert worden. Also hat es ganz wenige, wirklich nur einen kleinen Bruchteil davon gehabt, die dort bei diesen Quellen noch verwendet worden sind.
Jetzt gut, kann man natürlich sagen, dass Unternehmen, die so einen Sponsored Content einkauft, sei es jetzt beim Blick oder wo auch immer, der wird ja über die News auf seiner Seite berichten. Und darum ist es ja eigentlich richtig, dass die Relevanz dann in so einem Newsportal rausgefiltert wird. Mhm. Ist echt ein Gamechanger, würde ich mal sagen, fürs PR und das Marketing, dass man das auch sich bewusst ist, dass das eben dann nicht wird keine Relevanz sein, wenn man eben möglichst viel bricht, irgendwo einkauft. Und durch das probieren, eigentlich die Relevanz zu erhöhen. Was haben Sie denn genau noch im Detail herausgefunden? Gibt es dort noch weitere Informationen in dieser Studie? Oder ist das schon so
Zusammenfassung? So, zusammengefasst kann man das so ein bisschen sagen. Oder? Also alles, was wirklich echt Earned Media ist, wo journalistisch aufbereitet ist und von einer vertrauenswürdigen Quelle kommt, ist das, was in den KI-Tools entsprechend verwendet wird und berücksichtigt wird. Und alles, was wir einkaufen und bis jetzt so unter Marketing und Werbung gelaufen ist, das ist eher schwierig wahrscheinlich in Zukunft und heisst strategisch ein bisschen umdenken in Zukunft.
Jetzt frage ich mich natürlich wieder, wie vorhin schon, was hat das jetzt für die Marketingverantwortlichen für eine Auswirkung? Müssen sie jetzt handeln oder was ist deine Empfehlung an die Marketingverantwortlichen hier?
Ja, das heisst auch wieder in der Strategie drin. Ich muss dort mehr wirklich auf PR-Content setzen und nicht solche, die ich hier einkaufe und dafür zahle, dass der Content noch dann publiziert wird. Also PR wird in Zukunft sicher mehr Gewicht bekommen und natürlich auf der Seite selber drauf auch entsprechend wertvollen Content, nützlichen Content liefern. Aber da kommen wir ja noch, hat dann auch noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, das ist eine wunderschöne Überleitung natürlich. Heute sind wir richtig zügig durch unsere News durch. Also ja. Gehen wir doch gerade
zum... Ruckzuck, zack, zack.
Gehen wir zum Hauptthema. Ja, wir haben ja auch Haufen zu erzählen. Nämlich das Hauptthema ist sehr spannend heute, SEO News. Die, Google Search Central Deep Dive APAC 2025 hat stattgefunden. Und das ist so, dass... typische Google Search Meeting, wo es gibt. Und hier haben wir Neuigkeiten, die wir euch berichten wollen. Vielleicht, Erich, fass doch mal zusammen, was sind so die neuesten Erkenntnisse aus dieser Konferenz?
Ja, also Google hat dort die Konferenz gerade gestartet mit etwas, das gerade ein bisschen für Stimmung gesorgt hat. Und zwar haben sie gesagt, dass für AI Mode und AI Overviews klassisch SEO lenkt und es nicht irgendwie eine neue Disziplin, wo Geo, LLM Optimization oder wie auch immer Optimization heisst, dass es das eigentlich gar nicht braucht, sondern dass klassisch SEO lenkt.
Ja, das heisst jetzt natürlich klarer Fokus auf Google ausgerichtet, ist ja auch eine Google-Konferenz. Jetzt ist es aber so, andere KI-Modelle, oder? Wo jetzt, also wir reden jetzt genau natürlich eben nicht nur über AI-Mode ja. und AI-Overview. Vielleicht blenden wir das auch nochmal ein, dass man sieht, was ist jetzt da der Unterschied. Mhm. Aber ja, ist nur auf Google-Suche bezogen.
Ja.
Was denken wir, ist jetzt da relevant?
Also ich bin ja nicht selber dort gewesen, aber aufgrund von diesen Berichten, die ich gesehen habe und auf den Slides, die ich gesehen habe, ist mir dann noch gerade durch den Kopf durchgeschossen, ja, das stimmt für AI-Mode und AI-Overviews und für Google-Suche. Aber weil sie haben schon relativiert, dass zum Beispiel Gemini von Google andere Crawler und andere Bots und andere Indexierungsprozesse verwendet und eine andere Datenbasis aufgrund von dem muss haben. Also nicht auf dem gleichen Datenstamm basiert wie die ganze Suche. Und das heisst auch, die anderen KI-Assistenten wie ChatGPT und so weiter, für die zählt das nicht. Das heisst, was wir jetzt diskutieren, ist Google-spezifisch auf Google-Suche und AI-Mode und AI-Overviews und ist nicht generell global für alle KI-Assistenten gültig, die wir jetzt hier anschauen müssen.
Das heisst, wir haben ja auch letztes Mal schon genau über das auch diskutiert in der letzten Folge und Google hat also hier klargestellt, dass Inhalt die echten Nutzeranfragen beantworten und Probleme will lösen und das hat es deutlich hervorgehoben. Also das heisst, das ist klar, die Indexierung wird für die Beantwortung von diesen Anfragen klar fokussiert werden. Ja. Was für News gibt es denn bezüglich dem Nutzerverhalten an dieser Google-Konferenz? Gibt es dort Neuigkeiten?
Ja, also dort hat es auch interessante Output gegeben. Eins ist gesehen, das ist jetzt etwas, das vor allem die Android-User kennen. Es gibt eine Funktion, die heißt Circle to Search. Das ist direkt in den Android-Handys. Ich weiß es nicht einmal, da ich kein Android habe, im Detail weiß ich nicht. Ich hätte es anschauen vorher. Aber Circle to Search ist etwas, wo ich ein Bild machen kann, glaube, etwas einkreisen und dann noch hat der Wert ein Resultat zu dem, was ich eingekreist habe, angezeigt. Das sind rund 10% der Suchanfragen, die gemacht werden über Google, sind heute über das Circle to Search. Und auch Google Lens, das ist etwas, was wir auf iPhones oder iOS-Handys in der Google-App drin auch haben. Also ich kann ein Foto machen, das aufladen, kriege dann noch das Suchresultat angezeigt. Ist extrem stark am Zunehmen und Wachsen. Und jede fünfte von diesen Anfragen hat einen kommerziellen Hintergrund. Das heisst, da tut jemand ein Produktfoto aufladen und will noch etwas kaufen. Also es geht um ein Produkt, das dort drin sind. Und was sie auch gesagt haben, ist vor allem Gen Z sind die das exzessiv nutzen. Also das sind die Hauptnutzer von diesen Funktionalitäten, die das treiben dort.
Die sehen natürlich ein Foto irgendwo auf einem Social-Kanal und genau das Produkt hätten sie dann gerne und werden dementsprechend das Foto einkreisen und sagen, jetzt einmal bestellen. Suchanfragen werden auch immer länger. Also man hat so Vermutungen, dass im Schnitt so 4,5 Wörter gesucht werden pro Suchanfrage. Über 50% der Suchanfragen werden schon mit Audio gestellt. Also ich schwätze rein, drücke aufs Mikrofon. Das heisst, auch das Auswerten ist nicht mehr so einfach, weil wir ja nicht nur ein Keyword anschauen und sagen, ja, wie ranke ich jetzt auf Typo 3, sondern ich weiss gar nicht, was er alles gesucht hat, weil er vielleicht eben einen langen Satz, ein Long-Term-Suchwort eigentlich verwendet. Und das ist beim Auswerten natürlich dann viel schwieriger herauszufinden, wo ist eigentlich mein Content. Oder wie siehst du das?
Ja, das kann man in der Search-Konsole kann man das anschauen. Also da gibt es so einen Filter, das heisst Regex, das ist so eine bestimmte Art und Weise, wie man Abfragen kann machen. Das können wir vielleicht auch in Artikel kopieren, also wie man das macht mit der Search-Konsole und der Regex dazu, wo man sieht, was sind überlange Anfragen. Und dann sieht man dort drinnen solche Sachen und nicht nur Keywords. Was jetzt das Ganze mit der Bildersuche und so weiter heisst, ist natürlich Bilderverschlag geworden, saubere Bildnamen vergeben, Bilder-SEO machen und das Gleiche auch bei Video, also alles optimieren für Bild- und Spruchsuche und Audiosuche, also Kontext auch dazugeben für Voice Search, damit dass man dort den Kontext dazu hat und Google das noch hat, dann entsprechend auswerten und anzeigen.
Also bei den Bildern, also in dem Fall die Alt-Tag wirklich pflegen, es ist immer wieder das Gleiche. Bei Videos, die man einsetzt, die wirklich länger etwas erklären, ein Transkript zur Verfügung stellen, dass Google das auch durchlesen kann. Und unten am besten zum Video, wie wir es hier ja auch im Zweiblock machen, dass ihr das Transkript habt und Google das auch sauber indexieren kann. Und eben den Kontext zur Verfügung stellen, genau, zu einem Artikel. Gut.
Ja, und was auch noch interessant war, ist, Google hat endlich das erste Mal offiziell bestätigt, dass der Fokus auf Mobile wird sein. Also Mobile Performance, da haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal drüber geredet. Also wer seine Webseite im 2025 nicht mobile optimiert hat, der hat leider verloren und wird in Zukunft wenig Chancen haben, in diesen ganzen Suchen und KI-Tools drinnen sichtbar zu sein.
Dann würde es uns natürlich jetzt interessieren, Erich, für unsere Zuschauer und Zuhörer, wie tut denn eigentlich Google vorgehen, um die Seiten, die jetzt indexiert werden, ausgewertet werden und nachher als Suche, als Treffer gerankt werden? Ja. Wie gehen Sie dort vor?
Also das sind klassisch drei Schritte und die haben auch die Konferenz nach diesen drei Schritten in die drei Tage aufgeteilt gehabt. Der Schritt 1 ist Crawling, das ist... Dort geht Google oder der Crawler, der Googlebot, und tut die Seiten, die ihm übermittelt werden oder die er findet, einmal durchforsten. Also den Inhalt von diesen Seiten abprüfen. Im Schritt 2 wird der Inhalt nachher genommen, bereinigt und entsprechend verarbeitet und in die Indexdatenbank hineingeschrieben. Und der Schritt 3 ist nachher der Ranking Serving, das heisst das Verstehen von der Anfrage vom Kunden und die richtigen Inhalte, die relevant sind auf die Anfrage, nachher dann dem Kunden oder dem User entsprechend anzuzeigen. Und heute, dort drinnen auch noch, ist das, was wir als AI-Overviews kennen, dass Google dann die Seiten, die gefunden worden sind, auswerten und in einem Summary in gewissen Fällen im User noch gegenüber anzeigen.
Dann lass uns mal über das Crawling reden. Wir haben jetzt gerade eine neue Webseite live gestellt mit hunderten von Inhaltsseiten. Was geht denn da genau in dem Moment vom Crawling ab?
Genau. Also das Erste ist mal wichtig, dort der Begriff Crawl-Budget. Der wird immer wieder verwendet. Das ist von Seiten von Google eine Kennzahl, wo sie sagen, wir tun so viel Aufwand betreiben, um deine Seite zu indexieren. Also das kann jetzt sein, dass Google sagt, wir haben ein Crawl-Budget für deine Seite von 1000 Seiten. Wir würden 1000 Seiten indexieren, wenn dort keine Fehler drauf sind und wenn deine Seite schnell reagiert. Wenn jetzt deine Seite dort langsam reagiert oder Fehler auf gewissen URLs drauf sind, fliegen die natürlich aus diesen 1000 raus. Also die gehen schon in die 1000 rein. Aber das ist wie ein hypothetischer Wert, wo sie einfach sagen, wir wenden mal so viele Ressourcen anwenden, für deine Seite zu crawlen. Und wie gesagt, je schneller die Seite ist und desto weniger Fehler auf der Seite drauf sind, desto mehr Seiten werden in diesem Crawl-Budget verarbeitet. Was wichtig ist aber das Crawl-Budget ist erst relevant für grössere Seiten, die so ab etwa 1000 einzelne Seiten haben, die müssen crawled werden.
Heisst also, wenn ich mit vielen Seiten frisch live gehe, also nicht nur mit Hunderten, sondern Tausenden, vielleicht einen Shop mit vielen Produkten, dann ist es umso wichtiger, dass ich also keine Serverfehler habe und die sofort behoben werden, weil sonst verschwende ich ja das Crawl-Budget eigentlich für Fehler, die verarbeitet werden. Heisst das, ist das richtig?
Genau.
Und woher weiss ich denn das? Dass ich jetzt hier in einen Fehler reinlaufe oder dass mein Scroll... Yeah. Problem von fehlerhaften Seiten entsteht?
Also anschauen kann man das in der Search Console, da können wir noch dann auch noch mal ein bisschen dazu, was so die Meinung ist von Google bezüglich der Search Console und welche Fehler dort relevant sind. Was aber wichtig ist, wenn natürlich Google sieht, jetzt wie du gesagt hast, in denen, sagen wir jetzt mal, sie starten mal mit 1000, ob das so ist oder nicht, weiss niemand, das ist nicht transparent, das ist eine Zahl, wo so rumgeistert in der Community, von ab 1000 wird es langsam relevant. Aber wenn Google sieht, die liefern guten Inhalt, geht natürlich das Crawl-Budget auf, weil dann tun sie immer wie mehr crawlen, aber das ist schrittweise. Also das ist nicht irgendwie, dass das gerade irgendwie so explodiert.
Dann hat das also auch mit den Robots zu tun. Also, oder wie kann ich denn Google sagen, hey, das sind meine 10'000 Seiten? Wie sage ich das?
Das ist so der erste Schritt, den ich habe, wo Google schaut, wenn es auf einer Seite drauf landet, ist die robots.txt-Datei. Und die robots.txt-Datei, das ist so wie eine versteckte Steuerdatei, die sagt, welche Seitenbereiche sollen crawled werden und welche sollen ausgeschlossen werden, also auch beim Index noch dann. Und von dort aus gibt es eine sogenannte Sitemap-XML-Datei, die ist auch versteckt. Und das muss man sich so vorstellen wie ein Katalog, wo alle URLs von meiner Seite drin sind, wo ich Google sowie übermittle und auch andere Suchmaschinen und sage, hey, das sind URLs und die können dir hier entsprechend indexieren. Ob die denn das machen oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Und von dort aus haben dann die Crawler Anhaltspunkt, crawlen die Seite crawlen und auf der Seite drauf finden sie ja dann natürlich auch noch weitere Links und die berücksichtigen sie auch berücksichtigen.
Das heisst aber auch im Umkehrschluss, also wir sagen einmal, was ist wichtig für euch oder für Google, wo er ahnen muss, was muss indexieren. Wenn ich aber das richtig sehe, dann, oder auch wahrgenommen aus dieser Konferenz, ist aber auch die interne Verlinkung wichtig. Das heisst, es ist nochmal betont worden, dass die Crawler auch den internen Links folgen, nicht nur im Sitemap, wo ich sage, das ist meine Seite 1, 2, 3, 4, 5, sondern sie schauen auch, wie die Seiten miteinander verbunden sind. Also ist auch eben die Struktur und die Relevanz, wie ich die Seitenarchitektur aufbaue, extrem wichtig, damit es durchdachte die Verlinkungsstrategie ist, die Google dann kann interpretieren kann. Also das dunkt mir wichtiger denn je.
Genau. Und was sie auch noch gesagt haben an dieser Konferenz, ist gesehen, das haben wir immer wieder gehört, 404 Fehlerseiten das Crawl-Budget beeinflussen, also negativ beeinflussen. Dort hat Google gesagt, das ist so nicht der Fall. Also 404 oder alle 400 Fehlermeldungen. Das ist, wenn eine Seite-URL aufgerufen wird und die Seite existiert nicht und wird nicht gefunden, dann kommt eine sogenannte 404 Fehlermeldung. Die gehen nicht in das Crawl-Budget rein. Was ich jedoch bezweifle, insbesondere wenn man wirklich ganz grosse Seiten hat, dort wird das garantiert auch einen Einfluss auf das Crawl-Budget haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da sind auch verschiedene andere, die das auch so sehen. Ja.
Jetzt hat also Google crawled. Man weiss auch, sie crawlen schneller, als sie indexieren. Kommen wir also zum zweiten Punkt, den du vorhin gesagt hast, von diesen drei, die Indexierung. Also, wie geht jetzt das vor, wenn jetzt crawled ist, wird indexiert und dort ist es ja dann so, dass man eben nicht so die Content auf der Seite haben, wo jetzt einfach irgendwie für Suchmaschinen optimiert ist, sondern man soll Content haben, der relevant ist. Also erzähl mal etwas zu dem Indexieren. Was hat dort jetzt die Relevanz vom Crawlen zum Indexieren? Was passiert?
Also beim Indexieren geht es ja noch darum, den Inhalt, der gefunden worden ist, so aufzubereiten, also doppelte Einträge rauslöschen, die ganze Seite überhaupt einmal rendern, damit dass man sieht, was für Content auf dieser Seite dort drauf ist. Und das noch auswerten und in den Index hineinschreiben, also in die Datenbank hineinschreiben, wo noch der Treffer rausgeholt wurde. Und was dort erwähnt worden ist, ist, dass vor allem Soft 404 Fehler heissen die. Also das, vorher haben wir es darüber gehabt, die Seite existiert effektiv nicht, wenn ich eine URL aufrufe. Und Soft 404 sind Seiten, die wenig Content drauf haben oder wo Google sagt, das hat keine Relevanz. Und die sieht man auch in der Search-Konsole drin. Und jetzt gibt es vielmals, sieht man in der Seite drin in der Search-Konsole, dass die Seiten zwar crawled worden sind, aber nicht indexiert werden. Also dass es sehr langsam vorangeht. Und das sind vor allem Seiten, wo Google sagt, dort haben wir wenig relevanten Content drauf, dort ist die Contentqualität schlecht. Also wenn es lang geht, bis eine Seite vom Crawling ins Indexing, also Indexierung übergeht und indexiert worden ist, dann liegt das an der Qualität des Content.
Also heisst, wenn ich jetzt eine Seite live stelle, eigentlich mit Bullshit, dann wird die lang nicht im Index auftauchen von Google und wird nicht gefunden werden.
Genau.
Heisst also im Umkehrschluss, eigentlich nur noch wirklich wichtigen Inhalt schafft es in Index. Seiten, wo man mit mittelmäßigem Content und einer kleinen Beschreibung irgendwie auf Platz 1 bis 10 landet bei Google, sind vorbei. Also da wird man nicht mehr gross Manövriermasse haben, wenn man nicht gehaltvolle Content können liefern kann. Gehen wir aber weiter. Dann gibt es ja noch Double-K-Content, genau. Oder solche Themen. Also es ist nicht nur das Content, wo dann indexiert wird, wo dann die Relevanz schafft, sondern eben, du hast vorhin ja schon gesagt, wir müssen ja noch, wir haben harte 404, soft 404, wir haben Inhalt, der teilweise doppelt ist oder gerade auch länderspezifisch doppelt entsteht. Was ist da dazu zu erzählen?
Gut, das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues gewesen, was jetzt an der Konferenz gekommen ist, aber dort ist nochmal darauf hingewiesen worden, dass die Canonical Tags eine wichtige Rolle spielen. Canonical Tags heisst, wenn ich zwei Seiten habe, die ähnlichen Content haben, kann ich auf der einen Seite sagen, hey, berücksichtige die andere Seite, die ist relevant bezüglich dem Content. Und das kann ich machen über das Rel Canonical, also über den Canonical Link, den ich setze, dass ich dort definiere, welche Seite ist die relevante.
Aber das kann ja sein, dass ich eine internationale Firma bin und ich habe wirklich im Schweizerdeutschen die gleichen Inhalte für ein Produkt zum Beispiel oder für eine Beschreibung, wie ich in Deutschland habe und sogar noch in Österreich habe. Vielleicht noch mit dem einzigen Unterschied, dass ich in Deutschland scharfen S nutze und in der Schweiz SS schreibe. Wie gehe ich da vor? Ich möchte ja dann bei Google in Deutschland sichtbar sein, ich will bei Google in der Schweiz sichtbar sein, ich will bei Google in Österreich sichtbar sein. Was mache ich denn da?
Das Gleiche haben wir auch, wenn wir französischen Content, deutschen Content und italienischen Content in der Schweiz haben, wo wir den Content übersetzen. Und dort gibt es sogenannte HRF-Lang, die ich definieren kann. Was dort aber wichtig ist, bei diesen HRF-Lang, die muss ich auf allen Sprachseiten bidirektional haben. Also das heisst, ich muss von Deutsch auf Französisch verweisen und Google sagen oder die Suchmaschine sagen, hey, du bist jetzt zwar auf der deutschen Seite und die Seite in französischer Sprache ist die. Und umgekehrt auf der französischen Seite muss ich sagen, die deutsche Seite ist im Fall die. Also ich muss gegenseitig die Seiten mit dem HRF-Lang-Tag im Hintergrund verlinken.
Damit, wenn Google dann eben wieder am Indexieren ist, sie auch gerade sehen, aha, das ist die Sprache oder das ist die Sprache oder das ist das Land oder das Land. Zum Klarheit zu schaffen.
Und Duplicate Content oder die Erkennung als Duplicate Content verhindern.
Dass es eben keinen ist.
Dass es keinen ist. Oder dass Google angeht und dann am Schluss sagt, welches ist die richtige Seite. Okay. Weil das machen sie eben zum Teil auch. So jetzt bei den Canonicals sieht man auch wieder in der Search-Konsole drinnen. Da sieht man entweder vom User definierte Canonical oder Google hat den Canonical definiert, weil es nicht klar war auf der Seite drauf, was der User im Code drinnen definiert hat. Dann bestimmen sie einfach das.
Heisst aber einst mehr, es lohnt sich immer wieder in die Search-Konsole hineinzuschauen, um eben auch erkennen, ich habe vielleicht gemeint, ich habe alles richtig gesetzt und wenn dann Google eben die ganze Zeit sagt, hey, ich habe ganz eine andere URL gesetzt, dann zeugt das irgendjemand von einem Fehler vom System, wo eben die Canonicals falsch gesetzt werden. Es ist noch um ein weiteres Thema gegangen an dieser Konferenz, nämlich JavaScript ist ein grosses Thema gewesen, wo Google auch gesagt hat, hey, tun doch die wichtigen SEO-relevanten Informationen ins HTML rein und nicht via JavaScript einspeisen.
Genau. Also die Aussage war nicht so, dass sie gesagt haben, sie dürfen das gar nicht mehr machen, sondern die Aussage war einfach, wenn sie sicher gehen, also sicher angeschaut wird von uns, dann machen sie in HTML rein. Die dürfen das schon via JavaScript machen, wenn sie Pech haben, wir interpretieren es einfach nicht richtig oder gar nicht. Das war so ein bisschen die Aussage dort hinten dran. Was aber dort noch dazu kommt, ist das Document Object Model, das man hat auf einer Webseite. Also das ist so eine Hierarchie und auch wieder eine Struktur im Hintergrund, wie eine Webseite aufgebaut wird. Und die fängt mal grundsätzlich an mit einem Head- und mit einem Body-Bereich. Und der Head-Bereich, das sind so wie Zusatzinformationen, die auf der Webseite nicht dargestellt werden. Also da reden wir nicht von den Kopfzielen von eurer Webseite, wo die Navigation drinnen ist, sondern da geht es um sogenannte Meta-Informationen, die im Hintergrund abgeleitet sind, wo verschiedene Aufgabenstellungen dort drinnen haben. Und dann kommt der Body-Bereich und im Body-Bereich drinnen erwartet Google nachher dann, dass der Inhalt kommt. Also das, was wirklich Gehalt hat auf eurer Webseite drauf. Und dort gehen sie auch an und probieren das zu identifizieren. Also sie schauen zum Beispiel, habe ich eine Navigation, habe ich ein Fußziel, habe ich eventuell so eine Sidebar, wo man heute immer weniger sieht, aber so eine Seitenspalte. Und was ist wirklich der Content und was ist das, was am meisten Gewicht hat? Und probieren das aus der Seitenstruktur rauszulesen. Also die kriegt dort immer mehr Gewicht auch. Und innerhalb von dem Body Content ist es noch wichtig, auch saubere Struktur haben mit H1, H2, H3, wie als die Seite strukturiert ist, als Crawler nachher dort die entsprechenden Daten können rausziehen und in der Indexierung verarbeiten.
Und eben die strukturierten Daten nach Schema-Org-Prinzip werden, haben wir in der letzten Folge schon ein paar Mal darüber diskutiert, werden immer wichtiger. Kommen wir im zweiten Thema hier jetzt eben noch zum Soft 404. Du hast ihn vorhin schon mal angesprochen, dass sie Seiten, die entweder einen Fehler haben oder wo einfach kein Inhalt drauf ist oder praktisch kein Inhalt drauf ist, dort muss man natürlich auch aufpassen und das auch beobachten, was Google als Soft 404 auszeichnet, weil wenn denn das eine extreme Häufigkeit an den Tag legt, kann es sein, dass sogar die ganze Domäne gesperrt wird. Also wird dort nie etwas gefunden.
Genau. Sieht man zwar crawled, indexiert, aber vorne wird nie etwas angezeigt werden.
Dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt, den du vorhin aufgezählt hast, nämlich Ranking und Surfing. Das heisst, das ist eigentlich so das Herzstück, wenn ich das richtig verstand. Wie kommt jetzt das Ranking zustande oder wie verändert sich Ranking bei Google? Also ist das jetzt einfach, weil heute Vollmond ist oder weil wieder eine neuere Information auftaucht ist? Was sagst du da dazu?
Zum Herzstück hat Google an dieser Konferenz, so wie ich das rausgelesen habe, für uns hier in Europa nicht wirklich viel Relevanz gehabt. Es hat ein paar Sachen gegeben für den Asia-Pacific-Raum, wo die Konferenz stattgefunden hat, wo sie erzählt haben, vor allem für so Local Business und solche Sachen. Was aber gesehen ist, was für uns sicher relevant ist und wo sie auch darauf hingewiesen haben, sind die Rater Quality Guidelines. Also es gibt da Leute, die tun aufgrund von einer Anleitung von Google, ich weiß nicht, wie viele 100 Seiten das die hat, also das ist ein richtiges Buch, wo wirklich genau drin beschrieben ist, welcher Fall wie zu behandeln ist. Und die Leute beurteilen Content beurteilen basierend auf den Rater Quality Guidelines und trainieren so den Algorithmus. Also die Leute sind hier dazu da, dass der Algorithmus lernt, wie die Rater Quality Guidelines sollen angewendet werden. Und dort haben sie nochmal darauf hingewiesen, dass die extrem wichtig sind. Die tun wir auch in den Shownotes verlinken. Es gibt so ein Overview-Dokument, das so einen groben Überblick darüber gibt, dass man nicht irgendwie das ganze Buch muss mal durchblättern und lesen.
Jetzt, ein weiterer Punkt ist sicher, dass die Suche immer mehr Kontext versteht. Also das heisst, ich gebe etwas ein und der versteht schon im Kontext, was ich suche. Das gilt für mich eigentlich sehr für globale Informationen, dass man eigentlich bei einer Suche, wo man irgendwie etwas sagt, auch schon versteht, was ich meine. Jetzt bei Nischenprodukten, und wir haben sehr viele auch B2B-Firmen in unserem Kundenportfolio, wo man merkt, dass eben die Kontextgeschichte bei Nischen-Keywörtern oder Begrifflichkeiten oder Produkten eher schwierig werden. Und dort rotet sich auch, dass man den Kontext eben auch gerade so in Beschreibungen, in Titles, in Inhalt mitgibt, damit gerade bei Nischenprodukten Google das besser versteht. Ist das richtig?
Genau. Also ich gehe ja dort wahrscheinlich davon aus, der jetzt irgendwie die Membranpumpe für ich weiss nicht was irgendwie anschaut, dass der weiss, um was es geht. Aber für die KI muss ich das vielleicht ein bisschen ausführen und detaillierter beschreiben, was jetzt die Fachbegriffe bedeuten dort drauf.
Oder auch im Kontext, im B2B ist er ein Radial-Fan, vielleicht eben eine Lüftung von einer Industrie, aber der Endkunde sucht auch nach einem Radial-Fan, weil er einfach im Schlafzimmer ein bisschen zu warm hat.
Ein bisschen Lüftung braucht.
Und das ist dann genau das Problem. Also fassen wir doch nochmal zusammen, was sind die wichtigsten Takeaways aus dieser Google-Konferenz, der APAC 2025. Ich packe doch das nochmal schnell für uns so in die Hard Facts.
Gut. Nutzerorientierung, also ich muss dort einen entsprechenden Mehrwert liefern und spezifische Probleme lösen, also beschreiben, wenn ich spezifische Probleme löse. Kontext und Relevanz, also je differenzierter der Inhalt, desto besser. Dann die technische Qualität von der Webseite, also die muss super programmiert sein, das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn ich das nicht habe, verbaue ich mir alles, was der Content hinten dran noch hat, kann an den Start bringen. Also ich muss technisch eine super programmierte Webseite haben und ohne erstklassigen Content, Mobile, hat man im 2025 keine Chance. Was vielleicht noch etwas ist, was noch wichtig ist, ist die Search Console. Die war auch noch ein Diskussionspunkt, da haben wir jetzt gar nicht darüber geredet. Und Google hat dort so ein bisschen gesagt, die Search Console wollen sie dort entwickeln, dass das ein Tool ist für alle die Leute, die nicht den ganzen Tag SEO machen, also die nebendran noch ein paar andere Jobs haben und vielleicht einmal alle Wochen oder alle zwei Wochen dazukommen und können schauen, läuft alles richtig. Und dort möchten sie die Search Console entwickeln, das sieht man jetzt auch schon. Es hat so eine Insights-Übersicht gegeben, wo jetzt nicht mehr Diagramme und Zahlen sind, wo man genau muss wissen, was das ist, sondern wo Google jetzt schon anfängt, einem Massnahmen vorschlagen, konkret, die man noch umsetzen kann oder weitergeben kann bezüglich der Implementierung.
Die kopieren alles von den AdWords über, weil dort gibt es das schon lange. Ja. Aber ich würde mal sagen, die Tage der taktischen SEO-Gaming sind vorbei. Also das ist definitiv Geschichte. Google hat eigentlich klar an dieser Konferenz Signal abgeschickt und gesagt, Zukunft gehört wirklich im authentischen, nutzerorientierten Inhalt, wo einen echten Mehrwert bietet. Und wenn das natürlich aufs Ranking dermassen wird Einfluss haben, dann ist es wirklich wichtig, dass wir wieder bei wertigem Content ankommen sind. Und das würde wiederum im Umkehrschluss heissen, dass nicht alles KI kann für uns erledigen. Es braucht wieder H2H, Human to Human am Schluss.
Human to Human und das, was man der KI immer abspricht, Kreativität. Weil man sagt, KI kann eigentlich nur das machen, was der Vergangenheit ist und zusammenfassen und dir das präsentieren. Aber daraus raus noch die kreative neue Ansätze und richtige Schlüsse, dort sind wir heute noch nicht.
Das ist ein wunderschönes Schlussplädoyer von dir. Das heisst also, wir verlinken den Beitrag. Wir haben ja noch einen extra Blogbeitrag geschrieben. Den verlinken wir hier unten auch noch gerade. Dort gibt es noch viel mehr als das, was wir jetzt hier erzählt haben. Jetzt kommen wir zum letzten Teil.
Genau. Und da haben wir heute ein Tool oder respektive zwei Tools. Das heisst OpenGraph XYZ. Jetzt erzähl mal, was kann man mit dem OpenGraph XYZ machen?
OpenGraph ist ein ganz spannendes, kleines Tool. Wir müssen immer mehr Inhalt abfüllen im CMS, sei das der Title Tag, Description Tag für Google. Aber es gibt ja auch noch das sogenannte OG Tag, OpenGraph Tag, wo wir können abfüllen, ein Title, eine Description und ein Bild dazu. Warum braucht es OG Tags? OG Tag ist geschaffen worden oder definiert worden, dass ich auf LinkedIn, auf Facebook, auf X oder wo auch immer kann einen Link posten. Ich kann den auf LinkedIn reinstellen und dann tut es mir sogar den Titel gerade anzeigen, Description dazu und ein schönes Produktbild vielleicht, das ich ausgewählt habe dazu. Und das nimmt er aus dem Source Code raus, wenn ich einen Link posten. Und das OpenGraph-Tool ermöglicht mir, dass ich meine URL kurz dort in das Tool rein tue. Und dann zeigt er mir gerade an, was jetzt auf diesen verschiedenen Plattformen ausgespielt würde und wie es aussieht, ob ich alles richtig eingefüllt habe. Und dann kann ich anfangen sharen.
Genau, damit nicht das passiert wie mir gestern, dass ich das OpenGraph-Bild noch das alte drin habe, weil ich den Beitrag kopiert habe und die Beschreibung auch noch die falsche drinnen ist, dass du posten und nachher dann sehen, dass das falsche ist.
Kein Problem.
Aber wenn jetzt das passiert, dann ist ja das Problem bei LinkedIn immer das. Das bleibt ja drin, weil das ist ja irgendwie gecached. Gibt es da auch irgendwie eine Lösungsmöglichkeit, wenn ich die gecachten Sachen bei LinkedIn wieder los wird?
Das ist ganz spannend. Das gibt es immer wieder und das ist euch sicher auch schon passiert. Ihr habt irgendeine CMS-Seite erstellt und dann habt ihr frohlockend gedacht, so, jetzt wird das noch geshared. Habt das anfangen teilen im LinkedIn und wo ihr auf Senden drückt habt und den Beitrag gesehen habt, habt ihr gesehen, das falsche Bild, der falsche Text. Ach Gott, ich habe den OG-Tag nicht angepasst, weil ich es eben kopiert habe von jemand anders. Jawohl, LinkedIn ist da ganz perfid, wenn sie einmal eine URL aufgerufen haben, dann laden sie den OG-Tag rein, sie merken das Bild sich merken, den Titel, den Text und von dann an, jeder, der die URL postet, wenn du es nicht korrigierst, wird immer das Falsche angezeigt. Obwohl ich es vielleicht in der Zwischenzeit schon geändert habe, Er nimmt es nicht mehr raus, er hat es abgespeichert. Aber auch hier haben wir Hilfe, hier bei unseren Links unten dran. Es ist nämlich von LinkedIn.com gibt es eine Seite, die heisst /post-inspector. Und dort kommen wir auf eine Seite, wo ihr den URL einfügen, prüfen drücken und dann tut er seinen eigenen Cache in dem Moment überschreiben. Und von dann an ist es Posten mit dem URL, der falsch war, eine frohlockende Geschichte.
So? Super, dann haben wir die Episode
im Kasten.
Wieder drinnen, ja, genau. Du könntest von dem her beruhigt in die Ferien gehen nächste Woche, weil wir sind jetzt ein bisschen früher dran mit dem Aufzeichnen.
Genau, ich tue dann in der Ferien den Film schneiden.
Super. Ja,
in dem vielmals, ja. Gibt es wieder nur noch eins zu sagen am Schluss. Ja, kommentiert doch mal etwas. Endlich. Ja, ich möchte mal wissen, was dir von uns
haltet. Ja, das wäre super.
Wäre doch mal cool. Genau. Wir haben immer so ähnliche kleine Kommentare. Aber tun dich mal auslassen oder tun auch mal kritisieren. Von Kritik kann man lernen. In dieser Zeit, derweil wünschen wir euch zwei eine ganz gute Zeit. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. Macht's gut.